WDR 3 Tonart.
Am Nachmittag hier auf WDR 3. Ich bin Philipp Quiring und mittlerweile nicht mehr alleine hier im Studio und auch nicht mehr im Studio. Ich stehe jetzt davor mit einem Mikro in der Hand und mit einigen Gästen hier. Das Klavierduo Vincent und Sophie Neb ist bei mir hier in der WDR 3 Tonart Live-Musik. Willkommen. Und ein Kurs ist auch noch da des Tannenbusch-Gymnasiums aus Bonn mit vielen Schülerinnen und Schülern. Und der Lehrer ist auch mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß euch heute. Und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal was hier in der Live-Musik bei uns in der WDR 3 Tonart. Musik von Max Reger, Klavier vierhändig hier auf einem Flügel mit dem Klavierduo Neb, mit Vincent und Sophie Neb hier bei uns in der WDR 3 Live-Musik. Sie sind Geschwister und spielen dann auch noch dasselbe Instrument. Da hätte ich jetzt erstmal gedacht, da sind doch eigentlich Streitigkeiten vorprogrammiert.
Ja, also das kommt natürlich sehr drauf an, wie sich das entwickelt. Also bei uns war es tatsächlich so, dass wir schon immer relativ gut zusammenarbeiten konnten. Wir haben relativ jung angefangen, einfach dadurch, dass wir zusammen aufgewachsen sind und schon lange eben beide Klavier spielen. Und natürlich hat man dann immer mal wieder eine kleine Diskussion und da gibt es auch Phasen, die schwieriger sind und Phasen, die leichter sind. Aber ja, daran, dass wir das schon so lange machen, sieht man ja, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können.
Wie haben Sie das denn dann gelöst? Also gab es zu Hause wahrscheinlich erstmal ein Klavier, wenn Sie dann beide üben wollten, musste da ein Übeplan her? Haben Sie Schnick, Schnack, Schnuck gespielt oder wie ging das?
Naja, das klingt ja so, als ob wir, als wir klein waren, schon den ganzen Tag hätten üben wollen.
Haben Sie nicht?
Haben wir vielleicht auch erstmal nicht, nee. Also genau, und dann haben wir sogar relativ bald tatsächlich ein zweites Klavier oder großartigerweise sogar einen zweiten Flügel, so einen ganz kleinen Flügel, aber immerhin, das war für uns damals, ich glaube, als ich 10 war, ganz toll bekommen und dann hatten wir zwei Instrumente zu Hause. In dem Moment hatte jeder sein eigenes.
Und musste man sich dann da trotzdem irgendwie so ein bisschen abstimmen oder ist es irgendwann so, auf dem linken Ohr hat man was anderes, man kann das komplett ausblenden und sich auf seine Sache konzentrieren oder stand das räumlich so getrennt, dass es gar kein Thema war?
Also tatsächlich war es räumlich so, dass wir ungestört voneinander üben konnten, aber für unsere Eltern war es natürlich sehr belastend, weil man beides auf jeden Fall hört und je nach Kombination ist das schon sehr anstrengend.
Klingt fast so, als wäre es für die Eltern dann die beste Variante gewesen, dass sie am Ende dann doch eher zu zweit spielen als nebeneinander. Es gibt ja tatsächlich sehr häufig, dass Klavierduos, die erfolgreich sind, vor allem aus Geschwistern bestehen oder auch aus Eheleuten. Wie weit ist das denn überhaupt so ein Vorteil, so ein Familienduo dann auch zu sein?
Naja, man verbringt sehr viel Zeit miteinander und wenn man kein Familienduo ist, dann muss man es ja erstmal schaffen, die Zeit miteinander zu verbringen und trotzdem noch genug Zeit für die Familie zu haben. Und es ist so, dass man sich einfach sehr gut kennen muss und sehr, sehr eng miteinander reden muss und sich auch alles sagen können muss, auch sehr, sehr direkt. Und das, ja, da muss man sich wirklich sehr gut kennen dafür. Also es ist wahrscheinlich sehr schwierig, mit anderen Personen so eine enge Bindung erstmal aufzubauen, dass man so persönlich werden kann.
Und so direkt spricht man unter Familienmitgliedern ja wahrscheinlich auch eher mal als mit Leuten, die einem jetzt nicht so vertraut sind. Wann hat es denn da mal so einen Moment gegeben, wo Sie gesagt haben, es reicht, ich habe jetzt keine Lust mehr auf meine Schwester oder meinen Bruder?
Also das klingt jetzt vielleicht sehr positiv, aber tatsächlich, glaube ich, gab es das bei uns nie so. Natürlich hat man mal einen Tag, wo man einen Streit hat, aber eigentlich war es immer so, dass wir uns dann ziemlich schnell wieder zusammengerauft haben und es nie einen Punkt gab, wo wir gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock mehr. Also.
Das ist doch wunderbar. Und heute geht es ja auch sehr harmonisch zu, auch wenn Sie da jetzt gleich als nächstes ganz unterschiedliche Komponisten miteinander kombiniert haben. Vielleicht noch ganz kurz in zwei Sätzen, was hören wir denn jetzt als nächstes?
Also als nächstes hören wir 3 Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach und dazwischen beziehungsweise nach 3 Stücke von Max Reger, also Nummer 2, 3 und 4 von dem Opus, von dem wir gerade schon die Nummer 1 gehört haben. Und die Kombination Bach und Reger, die liegt einerseits auf der Hand, weil Max Reger sich ja sehr an Johann Sebastian Bach orientiert oder sehr an seinen Stil angeschlossen hat, wenn auch mit großem zeitlichen Abstand und natürlich ganz auf der Höhe seiner Zeit dann. Und andererseits bildet es auch einen sehr schönen Kontrast. Und wenn man die Bach-Choralvorspiele, die sind ja eigentlich gar nicht zyklisch gedacht, sondern aber das sind wunderbare Stücke und das ist eine schöne Möglichkeit, die einfach in Konzertprogramm unterzubringen.
Also auf jeden Fall super Musik hier bei uns in der WDR 3 Tonart Live-Musik. Als nächstes das Klavierduo Neb mit Vincent und Sophie Neb.
Thank you.
das Neb-Klavierduo bei uns hier in der Live-Musik in der WDR3-Tonart. Die Cinque Pièces Pittoresque von Max Reger werden damit Bach-Chorelen kombiniert. Und ein dritter im Bunde ist Jörg Kurtag, der die Chorele bearbeitet hat. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Ein verbindendes Element. Und das macht es dann aber vielleicht doch ein bisschen einfacher und verständlicher. Sollen Anfänge sein bei den jeweiligen Komponisten. Vielleicht mal auf Reger bezogen. Was für ein Anfang spielt denn bei ihm, bei Max Reger, eine Rolle?
Max Reger hat tatsächlich in der Zeit so eine Art geistigen Neuanfang erlebt, als er die Stücke komponiert hat. Insofern, dass er ja schon sehr früh relativ erfolgreich war, vor allem als Pianist, weniger als Komponist, aber eben aufgrund des ausbleibenden Erfolgs als Komponist zu Anfang 20 zunehmend in so eine Sinnkrise geraten ist und dann auch noch einen Militärdienst ableisten musste, wofür er jetzt körperlich gar nicht geeignet war und sehr viel getrunken hat und irgendwann wirklich ja, ein ziemliches Wrack war. Auf Deutsch gesagt. Und seine Schwester ist dann nach Wiesbaden gereist, wo er damals war, und hat ihn zurück nach Hause ins Elternhaus in die Oberpfalz, also wirklich weit aufs Land, weit weg von jeder größeren Stadt geholt, wo er wirklich nichts machen konnte, außer komponieren. Und da hat er sich dann erstaunlich schnell erholt und tatsächlich dann ganz, ganz viele Stücke plötzlich komponiert, die auch erstaunlich erfolgreich waren.
Das heißt, er wurde so richtig rausgerissen aus seinem Musikleben durch diesen Militärdienst und hat dann erstmal wieder gebraucht, um reinzukommen und auch mit Hilfe von Familie, was ja heute irgendwie auch so ein Thema ist, was immer wieder auftaucht, dann zurück zur Kraft gefunden. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, so ein schönes Zitat, ein berühmtes von Hermann Hesse. Was habt ihr in den Anfängen oder auch Neuanfängen, wie wir gerade schon eines gehört haben, in der Musik entdecken können, bei den anderen auch? Und wo und wie wird das hörbar?
Also es ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Also jetzt hat man ja gerade also den Reger gehört und da finden wir, dass man schon stark merkt, dass er einfach eine unfassbar große Dichte an Ideen unterbringen möchte. Also natürlich ist Reger ein Komponist, wo das generell sehr stark der Fall ist, aber in den Stücken ist es schon nochmal extrem, dass es wirklich taktweise unglaublich verschiedene Dinge zusammenkommen, so wie als würden sich verschiedene vielleicht Personen oder Situationen so ins Wort fallen und ja, und das hat er alles in diesen kurzen Stücken untergebracht zum Beispiel. Und
so ein bisschen so 5 kurze Stücke, wo so viel drinsteckt, da hätten andere Komponisten vielleicht ganze Sinfonien rauskomponiert, oder?
Mindestens, ja, genau. Genau, und bei anderen Werken, also ich würde sagen bei Sergei Rachmaninow in der 2. Suite für 2 Klaviere, die wir auch auf der CD haben, ist es auch sehr auffällig. Das möchte ich auch kurz dazu sagen. Er selbst hat das immer, also später in seinem Leben auch immer als Symbol für die Verheißung neuen Lebens gesehen. Und das finden wir eigentlich auch sehr passend, weil gerade da merkt man, dass er so, also in jedem Satz eine komplett neue Welt erschafft, einfach ja, in die man irgendwie eintauchen und sich verlieren kann. Und das ist auch was ganz Besonderes, wo wir glauben, dass es einfach nur nach dieser schweren Krise möglich war. Also dazu kann ich kurz was sagen. Also er hat wirklich 4 Jahre lang konnte er nicht komponieren, weil er ja so einen schlimmen Misserfolg mit seiner ersten Symphonie hatte.
Und er hat dann auch so alles Mögliche ausprobiert, was die Medizin der Zeit damals hergegeben hat, mit Hypnosetherapien und so weiter. Wie ist er da dann wieder rausgekommen?
Genau, mit Hypnose ist er rausgekommen. Also es hat wirklich 3 Jahre, glaube ich, gebraucht, aber dann hat er angefangen wieder zu komponieren, eben an seinem 2. Klavierkonzert und parallel eben dieser Suite für 2 Klaviere und konnte dann wirklich in wenigen Monaten wieder ja, zur Uraufführung bringen und hat die auch selber gespielt dann und das war, glaube ich, für ihn dann ein sehr besonderer Moment.
Das sind ja so menschliche Motive, nochmal zur Erinnerung. Wir haben ja jetzt hier Stücke aus unterschiedlichen Jahrhunderten, Komponisten, die in ganz verschiedenen, überhaupt nicht vergleichbaren Zeiten zueinander gelebt haben. Aber diese verschiedenen persönlichen Krisen, das ist doch dann etwas, was sich durch alle irgendwie zieht. Vielleicht sprechen wir nochmal über einen positiveren Anfang, über euren Start bei diesem Projekt. Wie findet ihr da solche Anknüpfungspunkte überhaupt, aus denen dann am Ende so ein Programmkonzept auch wird? Das ist ja auch immer spannend. Und wie sich sowas entwickelt?
Also ich glaube, also wir arbeiten sehr lange oft an unseren Programmen und an den Zusammenstellungen und genau deswegen, weil es halt keine Regel gibt oder weil wir zumindest bis jetzt nichts gefunden haben und wahrscheinlich auch nichts finden werden, hoffentlich eigentlich, wo wie wir irgendwie kein Muster, nachdem wir gute Programme zusammenstellen können, sondern wir recherchieren, wir lesen und wir sehen, irgendwann fallen uns einfach plötzlich Dinge ins Auge und wir denken uns. Und dann ist aber oft noch die Schwierigkeit, dass Dinge, die irgendwie konzeptuell oder so gut zusammenpassen, nicht unbedingt musikalisch eigentlich zusammenpassen müssen. Und das sind eigentlich so 2 verschiedene Ebenen, so die musikalische, was ist ein stimmiges Programm mit einer guten Dramaturgie und was ist ein Programm, was eben einen roten Faden hat im Hintergrund. Beides muss eigentlich da sein, damit es gut wird.
Und herausgekommen ist in diesem Fall dann ein ganzes Album, Sparks of Spirit. Und das gibt es beim Label Audita. Ausschnitte daraus haben wir hier jetzt heute schon gehört in der Live-Musik der WDR 3 Tonart. Und wir hören jetzt zum Abschluss von Ihnen nochmal was ganz anderes. Musik von Robert Schumann, die eigentlich für 4 Musiker geschrieben worden ist. Nur ein Klavier also und die anderen sind dann Streicher. Aber der gute Freund von Robert Schumann, Johannes Brahms, hat das dann für ein Klavier umgeschrieben. Und ihr habt jetzt hier gerade schon die Stühle mal ausgetauscht, die Position gewechselt. Vielleicht als letzte Frage noch dazu, welche Rolle spielt denn der Klang der Instrumente in eurer Vorstellung, wenn ihr dieses Stück dann jetzt hier plötzlich nur in Anführungszeichen auf dem Klavier spielt?
Also wir orientieren uns natürlich daran auf eine gewisse Weise, aber wir versuchen uns auch nicht eins zu eins die Instrumente zu imitieren, weil das natürlich, dann würden wir nur verlieren, weil die Streicher das natürlich einfach besser können. Aber manche Dinge kann man auf dem Klavier dann einfach anders oder eher sinngemäß, aber nicht wörtlich übertragen. Genau, aber man muss natürlich immer im Kopf behalten, dass es ein Klavierquartett ist eigentlich.
Was kann das Klavier besser als die Streicher? Vielleicht nochmal als Gegenargument gegen die Streicher.
Also ich würde sagen, man kann es sehr schön als Lied ohne Worte vielleicht bezeichnen. Also es ist, hat schon sehr viel auch Pianistisches, vielleicht in Gedanken eben an Mendelssohn. Und er hat auch sehr viel übrigens mit Schumann an diesem Quartett gearbeitet. Das ist sehr spannend. Und schön ist auch, dass eben diese Fassung von Johannes Brahms ja ist für Klavier zu 4 Händen. Und er sie auch Robert Schumann gezeigt hat und er sie super fand, sodass wir auch sagen können, immerhin, ja, Schumann fand sie auch gut und von daher ist sie irgendwo auch legitimiert und ja, wir sind auch sehr froh, dass wir sie gefunden haben.
Das heißt, dieser Geist dieser Freundschaft aus dem 19. Jahrhundert, der ist jetzt auch bei uns nochmal in der WDR3-Tonart Live-Musik zu spüren. Das Klavierduo Neb hier mit dem 3. Satz aus dem Klavierquartett in S-Dur von eben Robert Schumann.
Thank you.
Das Klavierduo Neb hier in unserer WDR3-Tonart. Live-Musik zuletzt noch mit dem dritten Satz aus dem Klavierquartett S-Dur von Robert Schumann. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und vielen Dank auch an den Kurs des Tannenbusch-Gymnasiums, der extra aus Bonn hier zu uns angereist ist. Wenn Sie da draußen Musiklehrerinnen, Musiklehrer sind oder eine Schulklasse kennen, die auch mal Interesse hätte, hier bei uns dabei zu sein in der WDR3-Tonart Live-Musik, dann schreiben Sie uns gerne über die WDR3-App und dort finden Sie übrigens auch die heutige Live-Musik zum Nachhören, ebenso wie auf unserer Webseite wdr3.de.